Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage.
Egal, ob wir über Leadership Culture oder High Performance Culture oder Gender Balance reden, in meinem Podcast hören Sie keine graue Theorie. Das verspreche ich Ihnen. Sondern Erfahrungen und Beispiele aus der Praxis für die Praxis.
Anke van Beekhuis ist High Performance Leadership und Gender Balance Expertin, Sparring Partnerin und Buchautorin.
Um als Unternehmen erfolgreich zu sein, braucht man eine Kultur, die es ermöglicht, Außergewöhnliches zu erreichen und neue Wege zu gehen. Diese erreicht man aber nicht auf ausgetretenen Pfaden und durch 0815 Herangehensweisen, sondern durch ganz neue Wege.
Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage.
Herzlich willkommen zu meinem Business Snack, dem Podcast mit Denkanstößen für Entscheiderinnen und Entscheider. Ich freue mich, dass du dich für diese Folge entschieden hast. Wie der Titel schon verrät, geht es mir darum, dir wertvollen Input zu liefern und dich dazu anzuregen, über deine Situation im Unternehmen nachzudenken. In unserer neuen Podcast-Serie Business Snack, High Performance Talks, kommen HR-Leiterinnen, Geschäftsführerinnen und Vorstände zu Wort, die täglich an der Schnittstelle von Menschen, Struktur und wirtschaftlichem Erfolg agieren. Gemeinsam diskutieren wir, wie High Performance in Unternehmen gelebt wird, messbar, menschlich und nachhaltig. Unsere Gäste teilen persönliche Erfahrungen, empfohlene Vorgehensweisen und Herausforderungen aus der Praxis. Heute habe ich die Freude, Herrn Erich Steinreiber zu begrüßen. Er ist CEO von ISS Österreich, dem führenden Anbieter im Bereich Facility Services in Österreich, das für Qualität, Kundennähe und innovative Servicekonzepte steht. ISS Österreich beschäftigt an 13 Standorten rund 7000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus mehr als 90 Nationen. Erich Steinreiber bringt eine beeindruckende Kombination aus operativer Exzellenz, strategischem Weitblick und echte Leidenschaft für Menschen und Dienstleistungen mit. Seit über 13 Jahren lenkt er erfolgreich die Geschicke von ISS Österreich durch Zeiten des Wandels und des Wachstums. Sein Ansatz: Service exzellent, nachhaltige Kundenbeziehung und eine Führungskultur, die Verantwortung, Vertrauen und Weiterentwicklung großschreibt. Herr Steinreiber steht für ein Leadership-Verständnis, das Menschlichkeit und Performance nicht als Gegensätze, sondern als Grundlage für langfristigen Erfolg begreift. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und auf den Einblick, wie High Performance in einem dynamischen, serviceorientierten Unternehmen wie ISS gelebt wird. Herzlich willkommen, Erich. Danke für deine Zeit.
Gerne. Herzlich willkommen.
Ja, wir sitzen in deinen Räumlichkeiten. Ich muss es gleich zuerst sagen, der Erich nimmt sich schon das zweite Mal Zeit. Wir haben einen großartigen Podcast aufgenommen die Technik hat nicht funktioniert. Und wir machen eine zweite Runde, aber ich freue mich trotzdem, weil es war so spannend und ich gehe davon aus, dass wir das genauso wieder hinkriegen.
Absolut, wir sind Wiederholungstäter. Ja, genau.
Was bedeutet High Performance Culture konkret für dich und wie definierst du den Begriff auch?
Für mich bedeutet High Performance Kultur einfach klare Ziele und Visionen zu haben im Unternehmen und glaube ich, das ist das, was wir die letzten, du hast ja schon gesagt, 13 Jahre in Österreich auch gezeigt haben, auch durch turbulente Zeiten zu gehen und auch nach diesen turbulenten Zeiten wieder gestärkt rauszugehen und die Performance weiter zu fokussieren. Also es bedeutet einfach auch eine Kultur im Unternehmen zu haben, wo jeder den Anspruch hat, Bestleistungen zu erfüllen für Kunden und für Mitarbeiter. Und das versuchen wir seit vielen Jahren und ich glaube, es gelingt uns ganz gut.
Ich habe gerade unten ein Video gesehen, ganz gespannt, wie viele Bereiche ihr eigentlich macht. Ja, und das ist ja, hat ja auch sehr was mit Führung zu tun. Welche Rolle müssen aus deiner Sicht Führungskräfte in einer High-Performance-Culture einnehmen?
Ich glaube, das Bild einer Führungskraft hat sich verändert. Das war, wenn ich jetzt 13 Jahre zurückblicke, war Führen noch für Mitarbeiter etwas ganz anderes wie heute. Heute erwarten Mitarbeiter mehr Transparenz, auch mehr den Sinn zu erkennen, dass sie das, was sie tun, wirklich auch einen Mehrwert nicht nur für sie, sondern auch für das Unternehmen bringt. Bedeutet auch, eine Führungskraft zu haben, die Vorbild ist, die verlässlich ist, die verbindlich ist und die einschätzbar ist. Mhm. Und glaube ich, das ist etwas, was ich alles auf Covid schieben, aber was sich die letzten Jahre schon geändert hat oder was die Ansprüche von neuen Mitarbeitern sind, wenn sie ins Unternehmen kommen, nicht mehr die klassische Hierarchie zu sehen, sondern die sehe ich in einem Organigramm, sondern eine Führungskraft zu haben, die genau diese Werte ausspricht oder diese Verhaltensmuster mitbringt, die ich als Mitarbeiter erwarten kann.
Mhm. Da kommen wir zu den Werten, weil du die ansprichst. Welche Werte siehst du bei euch auch im Unternehmen, die zu High Performance führen?
Also wir haben natürlich, wie viele Unternehmen, auch Unternehmenswerte. Und wenn ich, wir haben so alle einmal im Quartal lade ich Leute ein, die gerade neu ins Unternehmen gekommen sind und erzähle natürlich ein bisschen was über das Unternehmen. Und so am Schluss sage ich immer, jeder Mitarbeiter, der ins Unternehmen kommt, bringt auch seine persönlichen Werte mit. Und wir haben Unternehmenswerte wie Entrepreneurship zum Beispiel. Das heißt, wir wollen Unternehmer, wir wollen Mitarbeiter haben, die nicht nur da sind, einen Job zu machen, sondern die sich die Bereitschaft haben, auch sich einzubringen, das Unternehmen mitzugestalten, egal in welchem Bereich sie arbeiten. Mhm. Das bedeutet Entrepreneurship auch wirklich zu haben, ja, du bist mitverantwortlich für den Erfolg des Unternehmens. Und wenn sich die persönlichen Werte und die Unternehmenswerte matchen, ist das gut. Mhm. Wenn sie sich nicht matchen, muss ich immer sagen, musst du dir überlegen, ob du wirklich in unserem Unternehmen sein willst, weil dann ist wie in einer Beziehung, wenn das nicht zusammenpasst, werden wir nicht zusammenfinden. Nicht? Ja. Und ich glaube, das ist auch zu respektieren, dass jemand Werte mitbekommt, die ihm persönlich wichtig sind. Also das Persönliche mitzunehmen und mit den Unternehmenswerten einzubringen, ich glaube, das ist etwas, worauf wir großen Wert legen. Und das versuchen wir den Mitarbeitern schon bei der Einstellung mitzugeben, dass sie wichtig sind für das Unternehmen, dass sie Teil unserer Unternehmenskultur sind und Teil unseres Erfolges sind.
Mhm. Ich habe in meinem Team durch unsere tägliche Beratungsarbeit mit Unternehmen die 8 Säulen der High Performance Culture gefiltert. Wir machen auch die ganze Befragung, die wir jetzt mit Unternehmensleitungen machen oder HR-Leitungen oder Abteilungsleitungen machen, sehr stark auf diese 8 Säulen, weil wir finden, dass die Personen, die zuhören vielleicht, also auch du, der zuhört oder die zuhört, auch ableiten kann, unterschiedliche Perspektiven. Die 8 Säulen, also die Fragen orientieren sich auch daran und ich habe schon sehr spannende Interviews geführt, wo wirklich sehr unterschiedliche Zugänge ist, vom Sport angefangen bis zu anderen Bereichen. Die Ergebnisorientierung. Ihr seid ja sehr erfolgreich, auch mit diesen vielen Geschäftsfeldern. Welche Rolle spielt Ergebnisklarheit in eurer täglichen Führungsarbeit? Und auch, wie messt ihr den Erfolg jenseits der klassischen KPIs?
Wir sind ein börsennotiertes Unternehmen und natürlich ist es wichtig, hier Zahlen zu liefern, sehr transparent zu sein und Zahlen auch messbar zu machen, aber nicht das Maß aller Dinge sein zu lassen. Ja, also Zahlen und Ergebnisse sind wichtig, aber ich bin der Überzeugung, dass das nur ein Ergebnis sind von Verhaltensregeln, vom Engagement, vom Teamarbeit, vom Verständnis der Ziele und vom Miteinander, und das ist das Ergebnis, sind dann gute Zahlen. Und wenn das nicht funktioniert, und ich sehe es immer, es gibt ja durchaus auch, hat es bei uns auch turbulente Zeiten gegeben, wie in der Außendienst mit den Shared Services, gibt es Konflikte, ja, die unterstützen uns zu wenig und die verstehen nicht, was wir draußen machen. Also wir haben schon Zeiten erlebt, wo wir uns intern viel Zeit und Kraft aufgewendet haben, um Themen zu lösen, anstatt die Kraft draußen für unsere Kunden und Mitarbeiter aufzuwenden. Also wir haben da auch viel gelernt und unser großes Schiff, wie man es immer bezeichnet, das, ich sage immer, das war das Schiff Noah. Also wenn man ein Projekt gehabt, das hat auch Noah geheißen.
Wirklich, okay.
Mit dem Ziel, einfach das Unternehmen schlanker zu machen und mit Schnellbooten auszustatten. Ja, das war so unser klares Ziel draus. Und haben natürlich gesehen am Anfang, ich habe mir das viel einfacher vorgestellt, das muss ja schneller gehen. Nicht? Aber man sieht, wir sind schon ein sehr komplexes Unternehmen und haben natürlich auch berücksichtigen müssen, es arbeiten ja, bei uns geht vieles Hand in Hand, das ist wie ein Zahnrad. Mhm. Also das muss, alles muss geschmiert laufen, dass am Ende des Tages der Erfolg rauskommt. Und jeder ist für sein Zahnrad, dass es gut geschmiert ist, verantwortlich, dass es in die Kette passt. Also so haben wir haben uns doch 2,5 Jahre mit sehr intensiv beschäftigt, mit Workshops aus unterschiedlichen Gruppen, Funktionen. Und wir haben schon gesehen, am Anfang war sehr viel Emotionen dabei. Nicht? Aber im Laufe der Zeit und der Outcome, muss ich sagen, war einfach, dass wir viel mehr Verständnis füreinander hatten, viel lösungsorientierter an Themen herausgehen, auch Doppelgleisigkeiten vermeiden konnten, großteils. Wir sind noch nicht ganz fertig, aber wir haben uns wirklich, das hat uns viel Dynamik wieder ins Unternehmen gebracht, was wir einfach brauchen, und Zeit und Ressourcen wieder dort aufzuwenden, was am meisten Sinn macht, nämlich draußen für Menschen und für die Kunden, die wir tagtäglich mit Services eine gute Leistung, gute Qualität liefern wollen.
Also es ist jenseits der KPIs natürlich auch das menschliche Miteinander.
Absolut.
Entwicklungsfähigkeit und Mindset ist eine der Säulen. Was bedeutet für dich ein wachstumsorientiertes Mindset? Also Growth Mindset nennt man das ja auch. Und wie förderst du es bei dir selbst und im Unternehmen?
Der Business Snack aus der Praxis.
Wir sind Gott sei Dank sehr umsatzgetrieben und wachstumsgetrieben. Sonst wären wir nicht das Unternehmen, das wir sind. Und wir haben gerade im operativen Bereich viele Mitarbeiter, die große Ambitionen haben, uns weiterzuhelfen. Das ist in unserer DNA drinnen. Das spürt man auch, wenn man in ein Unternehmen geht. Aber für mich ist es auch genauso wichtig, dass den dynamischen Wandel auch von der Digitalisierung in den Wachstum mitzunehmen. Mhm. Wir sind ein traditionelles Unternehmen. Wir feiern nächstes Jahr 70 Jahre Bestand in Österreich. Also haben schon eine schöne Geschichte zu erzählen. Aber natürlich haben wir noch eine fordernde Zukunft vor uns. Wir sehen, dass es viel dynamischer ist, viel mehr Flexibilität verlangt wird, weil sich auch unser Kundenumfeld extrem verändert hat. Nach Covid, die Wirtschaftssituation in Österreich, da hilft uns natürlich die Breite, wie wir aufgestellt sind, können das ganz gut ausbalancieren. Aber trotzdem gibt es Bereiche, wo Flexibilität, Dynamik einfach Tagesgeschäft geworden ist. Nicht? Und diese Vorhersehbarkeit unseres Geschäfts, das wir gewohnt waren, ist plötzlich nicht mehr da. Mhm. Und da auch für Führungskräfte und Mitarbeiter natürlich auch hier dennoch Sicherheit zu geben in turbulenten Zeiten, ich glaube, das ist eine große Herausforderung. Und trotzdem auch beyond the lines zu sehen, auch den Wachstum zu sehen, der nach wie vor da ist. Das heißt, Tagesgeschäft zu managen, flexibel zu sein und gleichzeitig zu sehen, welche Möglichkeiten gibt es. Und wir sehen ja durchaus, dass es auch in diesen schwierigen Zeiten trotzdem jetzt Möglichkeiten gibt, auch unser Unternehmen weiterzuentwickeln mit Services, vielleicht unseren Rucksack. Also wir nehmen die 70 Jahre, haben wir mitgenommen, einen Rucksack. Haben jedes Jahr, schauen wir uns an, ist der Rucksack schwer genug oder leicht genug, um die nächsten Hürden zu nehmen. Mhm. Und so müssen wir es jetzt, glaube ich, müssen wir es öfter machen und sagen, haben wir genug Munition noch mit, um den Rucksack so bewältigen zu können, dass wir weiter erfolgreich sein können? Oder müssen wir auch den Mut haben, gewisse Dinge sein zu lassen und nicht mehr zu machen? Nicht? Und ich glaube, diesen Spagat zu gehen, das wird unsere große Herausforderung sein für die Zukunft, aber auch die große Chance, wieder gut und dynamisch wachsen zu können, auch in schwierigen Zeiten.
Was ist aus deiner Sicht der größte Hebel, um echte Verantwortung im Team zu stärken? Das wäre eine Säule noch, Verantwortung und strategisches Denken. Das geht dann auch einher, du hast gesagt, das operative Business, operative Exzellenz zu kombinieren mit strategischem Denken. Wie schafft sie da auch Raum?
Ich glaube, dass für mich gibt es ein wichtiges Wort im Führen und im Managen eines Geschäftes, wie wir es haben, ist einfach Vertrauen in den Mitarbeiter zu haben, ihnen Vertrauen zu geben und auch die Ermutigung zu geben, triff Entscheidungen, triff sie selbst und auch dann hinter den Entscheidungen zu stehen, auch wenn sie möglicherweise nicht der Richtige waren und nicht hinzuzeigen, ja, ich hätte das anders gemacht, sondern zu reflektieren und sagen, schau, da hätte es vielleicht noch andere Alternativen zu geben. Ich glaube, das ist wichtig, Entscheidungen in einer breiten Basis zu stellen, den Leuten ein gutes Gefühl zu geben, dass sie Entscheidungen treffen zu dürfen und sie nicht alleine lassen, wenn sie mal eine falsche Entscheidung treffen.
Mhm. Wie geht es denn mit Fehlern um? Wird das bearbeitet, reflektiert, besprochen?
Nicht gut genug, ja, muss ich ehrlich sagen, nicht gut genug. Es gibt Bereiche, die machen es wirklich gut, sehr professionell, manche eben nicht. Also aber ich glaube, das ist etwas, wo wir wirklich voneinander gut lernen können. Ich glaube, das Wichtige ist wirklich, wie du gesagt hast, das wirklich gut zu reflektieren, zu analysieren, aber auch den Mut zu haben, Fehlentscheidungen offen und ehrlich anzusprechen und nicht über andere Kanäle zu kommunizieren, sondern dort anzusprechen, wo es auch hingehört und auch dort zu lassen, wo es hingehört. Mhm. Ich glaube, das ist etwas, wo wir noch nicht dort sind, wo ich gerne hätte, dass wir wären.
Mhm. Perfektion geht ja immer, gell?
Klar, absolut.
Kommunikation und Informationsfluss. Du hast es schon zuerst gesagt, durch das Projekt NOAH oder auch eure Projekte ist es mehr. Aber wie schafft es in Zeiten der Informationsflut, Handy und Co.? Das ist immer vor dem Podcast, so schaltet man das Handy ab und, weil man ja immer erreichbar ist. Orientierung und auch Ausblick, Klarheit bei dieser Informationsflut. Wie schafft sie das im Unternehmen?
Schau, für uns ist es ja wichtig, dass wir alles, was wir letztendlich draußen beim Kunden anbringen wollen, auch bei den Mitarbeitern anbringen, weil die müssen es ja letztendlich umsetzen. Mhm. Und wo wir wirklich, glaube ich, auch die letzten Jahre einen großen Schritt nach vorne gemacht haben zum Thema Kommunikation ist, wir haben ein Mitarbeiter-App geschaffen, das heißt IDA, also ich da, IDA, wo wir allen Mitarbeitern, die ein Handy haben, die Möglichkeit geben, mit dem Unternehmen zu kommunizieren. Aber nicht nur mit dem Unternehmen, mit den Abteilungen, also von HR über Vertrieb, über Betriebsrat. Also wir haben hier wirklich viele Möglichkeiten, sowohl innerhalb einer Organisation zu kommunizieren, als auch im großen ISS. Es gibt regelmäßig Videos von mir, Message of the CEO. Die Leute können, und wir wollen die Leute motivieren, dass sie dieses App auch nutzen. Und wir haben da auch übers Marketing so einen Wettbewerb, eine Championship initiiert. Das heißt, je mehr Punkte du sammelst, kannst du Gutes gewinnen. Und wenn du viele Punkte sammelst, kannst du ein Essen mit mir gewinnen. Ja? Und ich muss sagen, ich war
die. Aber die Punkte kriegt man für was?
Für, dass man sich den Bericht angeschaut hat, dass man geliked hat und da einen Kommentar geschrieben hat. Ja? Mhm. Also, und je mehr Likes ich sammle, desto mehr Punkte bekomme ich. Und am Ende des Tages eben gibt es bei einer hohen Punktzahl also auch ein Essen mit mir. Und ich genieße das sehr. Erstens muss ich sagen, im letzten Jahr war ich, glaube ich, relativ oft Essen im Monat, was ich ja grundsätzlich gerne mache. Aber ich genieße es, weil ich einfach mit den Mitarbeitern einfach in Kontakt komme beim Mittagessen, den ich sonst nicht habe. Mhm. Du hast eineinhalb Stunden Zeit, lernst ihn privat kennen, was man wirklich taugt. Die Mitarbeiter kleiden sich besonders, wenn sie mir, obwohl das niemand anschafft, aber sie machen das halt. Ich schätze das sehr und ich schätze auch wirklich sehr den persönlichen Kontakt, weil du nicht nur über den Beruf redest, sondern über Familie und was macht der privat. Und das bringt dich einfach das Menschliche näher. Also ich bin nicht ein CEO, der irgendwo am Elfenbeinturm sitzt und nicht angreifbar ist, sondern die Leute können mich spüren. Ich genieße es sehr und ich glaube, die Leute wollen das auch.
Ja. Neben der App gibt es sonst noch Kommunikationsrituale oder Prinzipien, die du verfolgst bei der ISS?
Ja, wir haben auch eine Mitarbeiterzeitung, die wir halten, aber es ist nicht nur eine Mitarbeiterzeitung, sondern auch Kundenzeitung. Das heißt, die Mitarbeiterzeitung nutzen wir, um auch Mitarbeiter dort mit Berichten zu, also wenn man sagt, wenn man am Flughafen bricht, der Kunde kann etwas sagen. Also das ist eine gute, wir machen das, wir haben es lange nicht gemacht. Mhm. Wir machen das seit 2 Jahren wieder und es kommt wirklich extrem gut an. Wir machen es auch in einem Format, es war haptisch auch so wie das Papier in der Kronenzeitung oder Kurier, also auch so etwas, was die Leute gerne lesen. Und das kommt wirklich gut an, weil es auch, wie gesagt, persönliche Berichte gibt. Da kann es mit seiner Familie erzählen, sagen, schau, das ist ein Bericht von mir. Also hilft uns auch zum Thema Employer Branding, glaube ich auch, weil wir natürlich eine große Community mit 7000 Leute haben, die wieder ein Umfeld haben. Das heißt, wir sprechen und wir sagen ja, mit unseren Services haben wir täglich ca. 250.000 Touchpoints bei unseren Kunden. Ne?
Wahnsinn.
Also das ist schon eine große Anzahl. Und darum sage ich, ist es wichtig, dass die Mitarbeiter möglichst viel über das Unternehmen wissen, sich mit Unternehmen identifizieren, weil das sind unsere Botschafter draußen, die der Kunde tagtäglich erlebt, wie sie angezogen sind, wie sie grüßen, wie freundlich sie sind, wie gut sie ihren Job machen. Und wenn das gut funktioniert, ist das besser wie jedes Euro, den ich für Marketing irgendwo anders ausgebe. Das heißt, das sind unsere Markenbotschaften eigentlich, die wir mit solchen Kommunikationsthemen extrem ansprechen wollen, aber auch die Möglichkeit zu geben, zu reflektieren. Also es gibt auch Fragen an den CEO, wo die Leute dann auch manchmal mich fragen, gewisse Themen, die sie persönlich betreffen. Und ich versuche oder wir beantworten auch wirklich jede Frage und da kann sein, dass der Mitarbeiter auch unterstützt, weil es ihnen privat schlecht geht. Also auch solche Themen, wo man dann mit dem Betriebsrat, wir haben so einen Sozialfonds geschaffen für wirklich Härtefälle im Unternehmen, gemeinsam mit dem Betriebsrat, wo wir versuchen dann Leute unter die Arme zu greifen, wenn sie kurzfristig irgendwo ein Problem haben. Also es sind so viele Themen, wie wir kommunizieren. Wie gesagt, und es gibt auch bei uns noch so ein Mitarbeiter-App, das heißt, es gibt ein Apple Award bei der ISS. Das heißt, das ist eine Auszeichnung, wo wir Mitarbeiter auszeichnen, die bei Kunden etwas Besonderes machen, die den Kunden einen besonderen Service-Moment ermöglichen. Wir machen das manchmal beim Kunden oder immer beim Kunden, laden manchmal auch den Kunden ein, dass er ein paar Worte für den Mitarbeiter spricht, denn manchmal empfehlen die Kunden schon, gibt's denn einen Apple-Award? Das heißt, auch das Mindset bei den Kunden ist schon oft da, weil sie wissen, da gibt's etwas bei der ISS, wo man Mitarbeiter auszeichnet. Und es gibt dann immer aus allen Awards, die wir während eines Jahres auszeichnen, einmal im Jahr von allen Gesammelten den Apple Award Gewinner in Österreich. Der kommt dann zu einer Veranstaltung, wo alle Führungskräfte sind. Das ist eine festliche Veranstaltung, wo sich die Leute extrem geehrt fühlen, hier auch vor Führungskräften und vor der Geschäftsleitung Österreich zu sagen, du bist unser Mitarbeiter des Jahres geworden. Also das sind, glaube ich, viele so Puzzles, die wir nutzen, um eben auch das Thema Kommunikation sehr tief in die Organisation zu bringen.
Der Business Snack. Reden wir mal Tacheles.
An eurem Beispiel sieht man, wie wichtig eigentlich noch Zeitung ist, ja, Papier, wie das Haptische wichtig ist, dass man die Bilder hat, weil man es halt leichter herzeigt als nur am Handy. Ja. Es ist halt größer, es ist überschaubar, absolut. Man kann es auch auflegen. Aber auch das Thema Veranstaltungen, wie wichtig das ist, der absolut. Austausch. Ja. Das ist ja alles durch Social Media auch ein bisschen verloren gegangen, alles geht über diese Ebenen. Aber wir merken auch wieder diesen fast schon Rückschritt, ja, würden da manche sagen. Und nicht nur bei den älteren Generationen, auch bei den jüngeren Generationen, die einfach sagen, es ist schön, was in der Hand zu haben und was zu lesen in der Form.
Absolut. Bei uns ist es ja außerdem auch aus der Not eine Tugend zu machen, wenn man so sagen kann. Wir haben ja auch über 90 Nationalitäten beschäftigt, die natürlich nicht immer in der deutschen Sprache so firm sind, damit sie Arbeitsanweisungen lesen können, Arbeitsanweisungen verstehen, Schulungsunterlagen verstehen. Nicht? Und darum haben wir auch so digitale Schulungsmodule entwickelt, wo du ein Training in deiner Muttersprache hören kannst. Also wir haben es jetzt einmal für die 8 Hauptsprachen gemacht, die wir nutzen. Teilweise nutzen wir schon Avatare auch dazu. Also das sind auch so Themen, mit denen wir uns beschäftigen müssen, wie können wir Mitarbeiter schulen und trainieren, die nach Österreich kommen und der deutschen Sprache nicht so mächtig sind. Und ich glaube, hier haben wir auch eine große Entwicklung gemacht und müssen natürlich weiterschauen, wie wir hier dieses Thema, was das für uns bedeuten kann und speziell auch im Hinblick auf die Kundenerwartungen, nicht? Weil der Arbeitsmarkt in Österreich ist natürlich ein Arbeitsmarkt, der für unser Geschäft, jetzt wenn ich nur das Reinigungsgeschäft hernehme, auch immer mehr ein limitierter Markt. Das heißt, es wird immer weniger Personen geben, die den Job machen wollen. Daher müssen wir schauen, wo kann Robots, Cobots, wo können die mithelfen, einem Menschen Arbeiten abzunehmen, damit der Mensch was anderes werden kann, weil die Ressource Mensch einfach nicht mehr die ist, die es vor 15 Jahren war. Nicht? Also auch hier ist eine Bewegung da, die jetzt auch immer dynamischer wird und auch wir als Marktführer natürlich müssen schauen, wo finden wir und welchen Weg gehen wir da in einer sinnvollen Kombination zwischen Mensch und Maschine, wenn ich so sagen kann.
Ja. Ne? Wie kann man das besser nutzen? Ja. Ich glaube, da bewegen sich eh sehr viele drinnen, ja, und es ist faszinierend, was möglich ist. Also wir, KI ist das eine, ja, mit den Avataren, aber in eurer Branche, glaube ich, kommt noch einiges, wo man möglicherweise Technologie noch mehr nutzen kann.
Absolut,
ja. Wobei es gibt halt trotzdem, glaube ich, Bereiche, wo die Maschine das nicht ganz abdecken kann oder wo wir es uns noch nicht vorstellen können. Das ist ja immer
absolut,
so eine Geschichte.
Absolut, absolut. Der Mensch wird, glaube ich, in unserem Geschäft immer die wichtigste Ressource bleiben, aber halt mit unterschiedlichen Qualifikationen, die notwendig sein werden, um gewisse Tätigkeiten zu machen.
Ja. Werte und Umsetzungskraft ist noch so eine Säule. Welche Werte sind dir persönlich in der Führungsarbeit besonders wichtig und wie stellst du sicher, dass sie im Alltag auch gelebt werden und wie hältst du diese Umsetzungskraft auch hoch in fordernden Zeiten? Ich habe das eh schon gesagt, neue Ideen zu kreieren, aber so wie
also
gestaltet sie das?
Ich versuche eine sehr offene Kommunikation zu machen. Also wie gesagt, ich bin nicht einer, der im Elfenbeinturm sitzt und irgendwelche Anweisungen macht und nicht weiß, wie draußen die Welt ausschaut, sondern erstens bin ich viel im Außendienst, viel bei Kunden und Mitarbeitern, aber ich gehe auch regelmäßig durch Haus und schaue mir die Stimmung an im Haus. Also diese offene Kommunikation ist mir wichtig, es ist immer eine offene Tür. Also jeder, der zu mir, wenn ich gerade ein Meeting habe, klar, ist immer offene Tür, die Leute können zu mir kommen, das wissen sie und das versuche ich auch meinem Leadership-Team auch dieses weiterzubringen. Das Vertrauen der Leute zu geben, glaube ich, das ist wichtig. Loyalität ist wichtig. Aber auch anzusprechen, wenn dich was bedrückt, sag es, bevor du ein Unternehmen verlässt, spuck es aus, sag's. Und ich glaube, ich versuche das tagtäglich vorzuleben. Und ich glaube, dass mir auch das ganz gut gelingt. Und das ist etwas, was sich natürlich auch dann in der Organisation aussprüht. Und Ich freue mich immer, wenn Kunden zu uns ins Haus kommen und sagen, es ist ein Wahnsinn, man spürt direkt die Kommunikation oder die Kultur, die bei euch vorhanden ist, dann denke ich mir, dann haben wir viel richtig gemacht, wenn das jemand sagt, der uns nicht so kennt. Ne?
Ja, aber ihr seid ja auch übersiedelt und habt ein wunderbares Office mittlerweile. Ja. Also es ist wirklich wunderschön. Ich habe mir es ja schon angeschaut beim letzten Mal und begeistert, weil es wirklich diese Offenheit und Transparenz auch ausstrahlt. Ja. Und man erlebt es wirklich, wenn man reinkommt. Ja.
Schön zu hören, ja.
Balance und Ressourcen, was bedeuten für dich der Fokus aufs Wesentliche und wie schafft ihr Freiraum dafür in der Organisation? Ihr habt schon gesagt, ihr habt das Projekt gehabt, wo ihr ein bisschen analysiert habt, aber hast du auch eine persönliche Strategie, um unnötigen Ballast zu vermeiden?
Ja, habe ich schon. Wir haben jetzt gerade vor kurzem wieder Strategie mit dem Kopf, mit einem kleineren Team und ein bisschen zu reflektieren, was haben wir uns vor 8 Jahren vorgenommen, speziell zum Thema Kundenbetreuung, mit welchen Kunden wollen wir arbeiten, wie wollen wir mit den Kunden arbeiten, wie wollen wir das Potenzial, das wir damals gesehen haben, wie gut ist es uns gelungen, dieses Potenzial, das wir erkannt haben, auch in Zahlen niedergeschrieben haben, jetzt 8 Jahre rückblickend, was haben wir davon wirklich umgesetzt und warum haben wir es nicht umgesetzt. Und eine Erkenntnis daraus war, wir haben eigentlich das, was wir uns vorgenommen haben, einiges erreicht, aber gerade wenn ich Umsatz und diese Wachstums-DNA, diese Groß-DNA sehe, die in uns vorhanden ist, sind wir nicht so erfolgreich gewesen, bei bestehenden Kunden das Potenzial, das da ist, ein neues Potenzial zu bekommen. Und das haben wir diskutiert, warum uns das nicht gelungen ist. Nicht? Und wir werden jetzt auch diese Diskussionen oder zum Anlass nehmen, auch die Organisation nächstes Jahr jetzt keine Revolution zu machen, sondern eine Evolution zu machen, weil es einfach notwendig ist, so wie ich sage, den Rucksack ein bisschen aufzumachen und gewisse Dinge einfach nicht mehr zu tun, weil es keinen Sinn macht für uns. Aber dort, wo die Kunden auch Dienstleistungen schätzen und eine hohe Qualität wollen, dort uns noch mehr zu fokussieren und zu spezialisieren, weil dort mehr das geschätzt wird, was unsere Menschen tagtäglich liefern, als wie nur sich mit Kunden zu beschäftigen, die immer nur ein billigeres Angebot wollen. Dort wollen wir nicht mehr unbedingt um jeden Preis mitspielen. Also auch diese Entscheidungen werden wir jetzt sehr konsequent umtreffen und auch zulassen, dass wir uns eben dann von Kunden auch trennen, die genau diese Werte, die wir unseren Kunden oder diese Versprechen, die wir unseren Kunden im Service, in der Service Delivery zukommen lassen, einfach nicht wertschätzen, dann soll er nicht mehr Teil unseres Portfolios sein. Ist natürlich eine Diskussion, die sehr emotional natürlich ist auf der einen Seite, aber ich glaube, es ist legitim, diese Diskussionen zuzulassen. Einfach indem die Leute diskutieren, initiiert man schon etwas. Und ich glaube, das war ein sehr guter Prozess, dass wir das gemacht haben. Wie gesagt, wir werden unsere Lehren daraus mitziehen und uns nächstes Jahr ein bisschen anders aufstellen, mehr fokussieren auf die Bereiche, wo wir gesagt haben, aber dann machen wir es wirklich nachhaltig und auch mit den Ressourcen, die wir haben und nicht, dass die gleichen Ressourcen oder dass eine Ressource 5 Sachen macht. Ja. Das ist so wie ein Tintenfisch, der es ausstreckt. Irgendwann kümmert er sich um die Sachen, die er vielleicht sich nicht kümmern sollte, aber weil der mehr schreit, wie anderer macht er das. Also wir sind sehr gut im Troubleshooting, sind wir, glaube ich, sind wir top, aber in der Entwicklung, glaube ich, der Kunden sind wir es nicht gut genug gewesen, hat zu tun mit der Struktur, mit Ressourcen, aber auch mit den richtigen Führungskräften beim richtigen Kunden. Also auch das ist immer wieder ein Thema, haben wir die richtigen Menschen, die das erkennen, die den Kunden auch so betreuen können in der Gesamtheit, wie das unsere Strategie ist. Also da ist einige Hausaufgaben jetzt über den Herbst zu lösen, damit wir uns für die nächsten, das Ziel ist uns für die nächsten 3 Jahre, wir haben so eine Roadmap bis 2027, an der arbeiten wir gerade. Und ich glaube, das wird für uns schon ein Change-Prozess sein, den wir durchlaufen müssen. Und das wird natürlich auch für Menschen bedeuten, die Reise mitzugehen oder auch nicht mitzugehen. Ich glaube, das sind dann die Entscheidungen, die natürlich nicht immer einfach sind, ja. Aber ich glaube, die Entscheidungen sind notwendig, wenn man nach vorne kommen möchte.
Ja, und man muss im Unternehmertum auch Entscheidungen treffen. Und wenn man sich für was nicht entscheidet, geht die Tür auf für das, was man sich entschieden hat. Und oft sieht man die Möglichkeiten noch gar nicht, weil man ja noch beschäftigt ist mit was anderem. Genau. Das ist ja der Vorteil, wenn man sich vom Ballast oder von Dingen trennt, die nicht mehr passen. 20 Jahre Unternehmertum ist immer schwere Zeit. Wir regenerieren so alle 6 bis 7 Jahre. schauen wir das Portfolio an und wie entwickelt sich das und wie entwickelt sich der Markt. Und es ist immer sehr bereinigend.
Ja, absolut.
Aber fordernd natürlich auch.
Der Business Snack, die Denkanstöße.
Innovation und Fehlerkultur. Wie gestaltet ihr ein Umfeld, in dem Innovation entstehen darf? Da habe ich auch unten was gesehen auf dem Video mit der Ida, kann man ja Ideen einbringen und kriegt auch Punkte. Und wie gehst du persönlich mit Fehlern um, haben wir zuerst schon gesprochen. Gibt es da noch ergänzend was?
Also zum Thema Ideen natürlich, wir haben ein Ideenmanagement eingeführt, wo jeder Mitarbeiter Ideen einbringt, wo wir uns auf der einen Seite, und Innovation heißt ja nicht nur etwas anderes zu machen, es heißt auch, das Bestehende besser zu machen, auch das ist Innovation für mich, ja. Also, und wir lassen das ja auch jeden gewerblichen Mitarbeiter, dieses Ideenmanagement, das sind oft die, die tagtäglich beim Kunden sind und vielleicht Dinge sehen, die wir besser machen können, ja. Bin ich happy mit dem Outcome? Nein, bin ich nicht, ja. Aber letztendlich ist es, glaube ich, ein laufender Prozess, wo man auch die Leute weiter ermutigen muss. Und wir wollen auch so, das haben wir in der Vergangenheit nicht gemacht, so die besten Ideen immer auch auszeichnen, honorieren, damit die Leute nicht nur einrichten und sagen, ja, was geschieht damit, sondern auch wirklich das Beste, auch wenn es jetzt nicht unbedingt ein Business Case draus wird, um einfach die Initiative zu zeigen, schau, da gibt es Ideen, vielleicht kommt von dir auch etwas. Und wir versuchen Ideen, die kommen und die wirklich durchaus Sinn machen. Auch wir haben eine Abteilung, die nennt sich Operation Performance, wo wir Mitarbeiter haben in einer zentralen Funktion, die sich mit neuen Entwicklungen, mit neuen Konzepten, mit Robots, Cobots, das haben wir schon vorher gesagt, da beschäftigen und daraus versuchen, einen Business Case zu machen. Also was können wir damit besser, schneller, effektiver machen, produktiver machen, um immer auf der Basis die Qualität weiterhin hochzuhalten. Also in dieser Kombination machen wir einiges. Wir haben auch gute Partner an unserer Seite, die uns dabei auch unterstützen. Wir tauschen uns gut mit Ländern aus in der ISS-Welt, was das Schöne ist, Teil eines Konzerns zu sein, dass man das Rad nicht selbst erfinden muss, sondern in Länder schaut, wo das Geschäft vergleichbar ist. Was habt ihr? Tauschen wir uns aus, was habt ihr schon probiert? Das machen wir natürlich auch sehr gut. Also wir profitieren sowohl von den internen Ressourcen aus Ideenmanagement, als auch von dem externen Exchange, den wir mit den anderen Ländern haben.
Die Zusammenarbeit und der Umgang mit Erfolg. Was macht aus deiner Sicht gute Zusammenarbeit bei der ISS aus und feiert sie Erfolge? Oder geht sie von einem zum anderen?
Wir feiern Erfolge nicht ausreichend genug, muss ich sagen. Nicht? Wir haben erst jetzt vor kurzem, ist jetzt 3 Wochen her, den größten Auftrag gewonnen, den wir in Österreich die letzten 50 Jahre gewonnen haben. Nicht? Das ist sogar ein Kunde in Salzburg. Ja? Den haben wir haben angestoßen, haben uns gefreut und am nächsten Tag war Business as usual. Nicht? Was schade ist, weil es wirklich etwas Einzigartiges ist. Und wir haben die ISS global hat das kommuniziert, unsere Aufsichtsräte haben es honoriert. Also ist viel positives Feedback, auch von Mitbewerbern. So gratuliere, habt es toll gemacht. Also ist immer ein gutes Zeichen. Aber intern, klar habe ich mich gefreut. Wir haben 18 Monate daran intensiv gearbeitet, Wahnsinn. Muss ich sagen. Und es ist dann Gott sei Dank gut ausgegangen, aber wir hätten es wahrscheinlich, vielleicht feiern wir das noch irgendwann einmal nach, aber wie gesagt, wir haben es, also wir sind im Feiern nicht gut genug, was manchmal schade ist, nicht? Weil es ist ja, steckt ja viel Aufwand jetzt nicht von einer Person, sondern von immer von einem Team dahinter, das halt in ihre unterschiedlichen Kompetenzen einbringt, und schon ist das nächste Projekt da, ne? Das auf der anderen Seite ist gut, dass wir an vielen Projekten arbeiten, die durchaus sehr interessant sind und auch so ein bisschen einen Game-Changer-Charakter haben können für uns, wenn sie erfolgreich abgeschlossen werden. Ja. Also wir sind oft zu sehr fokussiert auf das Doing, als wir auf das Feiern. Aber okay, ist auch unsere DNA, wir sind vielleicht zu demütig zu feiern. Ja.
Und was macht aus deiner Sicht die gute Zusammenarbeit bei ISS aus?
Ich glaube, das ist auch diese offene Kultur, die, glaube ich, von mir ausgeht, glaube ich schon, dass das, und ich bin ein Fußballer, wie du weißt, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, und wie gesagt, ich sehe mich zwar als Fußballtrainer, wenn man sagen kann, und meine Aufgabe ist es, einmal das Spielfeld abzustecken, dass jeder weiß, das ist ein Spielfeld. Und die Spieler, die spielen in dem Spielfeld, dass die wissen, ein Stürmer kann nicht immer Stürmer spielen, sondern der kann auch manchmal hinten aushelfen, wenn es hinten eng wird. Mhm. Also, aber beweg dich innerhalb des Spielfelds und gleichzeitig schauen, dass du immer eine starke Ersatzbank, wenn wir über Nachfolgeplanung reden im Unternehmen, brauchst du eine starke Ersatzbank, die hungrig sind, dass sie einspringen können, aber auch nicht frustriert sein, wenn sie einmal nicht spielen. Ja? Diese gute Balance muss das Fußballtrainer machen und das ist im Berufsleben, glaube ich, ähnlich, dass du gute, motivierte Spieler hast, die den Ehrgeiz haben, jedes Spiel zu gewinnen, aber gleichzeitig auch draußen Leute hast, die bereit sind, wenn einer verletzt ist oder aus irgendeinem Grund ausscheidet, einzuspringen und gleich eine gute Leistung zu bringen. Und darum sage ich, ist Teamsport wichtig, weil bei den 11 Spielern, wir sind in Abteilungen organisiert, wir sind Profi-Center, wir messen uns sehr genau, wie man vorher gesagt hat, wir können alle Zahlen von Ergebnissen über Krankenstände, Urlaub, also wir wissen tagtäglich, wie wir uns messen und benchmarken uns gegeneinander. Hoffentlich einen gesunden Wettkampf und keinen, wo einer der anderen mit den Schultern versucht wegzudrängen. Aber so ist im Fußball, also so ist im Fußball auch nicht. Du hast jetzt Spieler am Spielfeld und hat nicht jeder jeden Tag eine super Form. Das ist halt im Teamsport nicht so. Aber trotzdem das Team so zu erziehen und so motivieren, dass sie genau an den Tagen, wo vielleicht Spieler nicht die Form haben, aber ich gut drauf bin, dass ich den mitnehme, dass ich ihm helfe, dass ich ihn unterstütze, dass trotz am Ende des Tages das Team erfolgreich ist. Und diese Beispiele versuche ich in meiner Situation halt aus dem Fußball mitzubringen. So gibt es halt viele andere Bereiche, wo es Menschen anders machen. Aber das ist für mich eher immer gut, weil es sehr plakativ ist und die Leute sich was vorstellen können, als wieder irgendwelche schönen Theorien aufzuschreiben, sondern die Praxis ist eben, und das ist im Wirtschaftsleben nicht anders wie in irgendeiner Sportart, speziell in einem Teamsport. Am Ende des Tages zählt nicht, ob ich gut war, Tor geschossen habe, es zählt, ob das Team erfolgreich war und gewonnen hat. Und die Ersatzbank gehört genauso dazu, dass die auch Teil des Erfolges ist. Und ich glaube, wenn man das gut gelingt, dann ist der Teamerfolg automatisch das Outcome von dessen, was man versucht zu leben und zu kommunizieren.
Der Zusammenarbeit. Ich vergleiche Führung immer auch mit Teamsportarten. Ja, es gibt klare Spielregeln, es gibt klare Rollen. Wurscht welche, ob du Eishockey anschaust oder Football oder Fußball anschaust. Also es gibt klare Spielregeln, klare Rollen, klare Aufgabenstellungen, klare Kommunikation. Klare Zuordnungen der Verantwortlichkeiten und. Und das sind eigentlich die Aspekte, auf die wir immer schauen in Organisationen. Wenn wer sagt, ja, wir haben ein Problem, dann schaue ich genau auf diese Aspekte, weil die in einem System, egal ob Teamsportart oder Wirtschaft, sehr ähnlich sind, ja, und interessanterweise im Sport wahnsinnig gut klappen, ja, also sehr oft, gerade bei erfolgreichen Teams und in Unternehmen immer vergessen wird. Ja, obwohl viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch Sport machen, ja, in Teamsport, weil sonst würden nicht Fußballclubs so gut laufen, ja, weil ja viele dort auch tätig waren oder sind. Und das Faszinierende ist, dass es aber in der Berufswelt oft vergessen wird. Rahmenbedingungen, Rollenklarheit, ja, Verantwortlichkeiten und da ein bisschen immer. Und das ist im Sport überhaupt nicht. Daher mag ich das so, weil das so klar ist,
wenn man es ganz genau nimmt. Ich glaube, im Sport, das ist auch was, also wie im Berufsleben, was ich vorher gesagt habe, in der Situation, wo wir uns jetzt gerade befinden, auch wir werden uns von dem einen oder anderen in der Rolle, wo heute ist, einfach sagen, in der Rolle geht es nicht mehr. Mhm. Etwas anderes anzubieten, wenn es nicht geht, okay, dann geht es nicht. Mhm. Aber diesen, und genauso ist ich nehme es vom Fußball her, und wenn man Fußball sind, Mannschaften sind, die früher sehr fokussiert waren auf eine Person, weil der dort der Star war, und plötzlich ist er weg, plötzlich spielt die Mannschaft viel erfolgreicher. Also auch im Berufsleben zu erkennen, wenn es zu viele Egoisten drinnen gibt, die dem Team nicht gut und sondern nur auf sich selbst schauen, dann können sie nicht Teil des Teams sein, dann müssen sie was anderes machen.
Und wir glauben aber oft in der Wirtschaft, das haben wir schon erlebt in Beratungsprojekten, ich habe einen Kunden, der lang an einer Person festgehalten hat und Angst gehabt hat, es würde was passieren, wenn die Person nicht da ist. Also mehrere Kunden und Kundinnen schon gehabt. Nein, das ist ja unersetzlich und. Und erst wie ganz extrem Mobbing passiert ist oder einfach wirklich Dinge, die nicht gehen, ja, passiert sind, wurde die Person rausgenommen und das Unternehmen hat durchgeatmet. Also so richtig und voll performt, weil die Person auch ein richtiges Problem war in der Organisation. Und keiner hat es gesehen, weil es halt einfach vor der Nase steht, die Person, und man gar nicht sieht, welche Probleme eigentlich die Person macht. Das ist ein wichtiger Punkt auch. Zum Abschluss, was ist dein persönlicher Business-Snack für High Performance?
Der Business-Snack, To-Dos.
Mein eigener Business-Snack ist eine, ich esse gerne einen Kaiserschmarrn, ja. Erstens, weil er süß ist, weil ich kann Süßigkeiten essen, ist für mich immer der Zucker, das ist oben so, das ist das, der Zucker drauf, das macht meinen Job eigentlich aus, dass ich den Zucker oft in der Hand habe und versuche auch richtig in die Organisation zu verstreuen und die Zutaten, ja, wenn ich es jetzt sage, ob das jetzt, weiß ich nicht, ein Zwetschgenröstchen ist oder was auch immer, das sind die Mitarbeiter und Kunden, die wir haben. Ja. Also die brauchen wir, um diese gute Mischung, um das Ganze schmackhaft zu machen. Und das ist mein Lieblingsmenü, wenn ich das so sagen kann.
Der Business-Snack. Ja. Super Metapher. Ich danke dir, Erich, für die Zeit, fürs zweite Mal die Zeit. Es ist genauso großartig wie beim ersten Mal.
Gerne.
Wirklich großartig und vielen Dank für deine Zeit, für den Einblick und sehr inspirierende Impulse.
Macht Spaß mit dir. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, genau. Aber es hat geklappt, ich sehe es. Okay. Willst du mehr über die Praxis aus unserer Arbeit mit Unternehmen erfahren, dann hör auch gerne in die Podcast-Serie rein, in denen Details über die 8 Säulen erklärt werden von mir. Möchtest du herausfinden, wo in deinem Unternehmen bereits High-Performance-Stärken vorhanden sind und wo noch Potenzial liegt, dann fordere unseren High-Performance-Pulse-Check direkt unter office@bqs.at an. In nur 10 Minuten beantwortest du ein paar Fragen und erhältst dein Ergebnis bereits eine Minute später per Mail. Für Rückfragen stehen wir dir jederzeit zur Verfügung und natürlich auch für ein persönliches Gespräch. Ich freue mich über Feedback, genauso wie über die E-Mail-Adresse oder gern auch per LinkedIn oder per E-Mail, weil der Podcast auch dort platziert wird. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du wieder reinhörst in meinem Business Snack, der Podcast mit Denkanstößen für Entscheiderinnen und Entscheider. Viel Spaß beim Podcast Nachdenken. Auf Wiederhören.
Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage. Übrigens, nach dem Snack ist vor dem Snack. Mehr Infos zu Anke van Beekhuis Beratungen, Webinare und Publikationen finden Sie unter www.beekhuis.at.